Miteinander. Viel Spaß.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Geschwister, Ulrike und ich schwärmen immer noch von den 6 Jahren, die wir direkt an einem Weinberg gewohnt haben. Winter für Winter, Frühjahr für Frühjahr, Sommer für Sommer konnten wir die jahreszeitlichen Veränderungen an dem Weinberg beobachten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie sie hart im Weinberg arbeiteten. Und natürlich ist der Wein dieses Weinbergs unser Lieblingswein geworden. Und ich habe ihn einmal mitgebracht. Das ist unser Lieblingswein. Übrigens, der Ort hieß sinnigerweise Wasserlos. Ja, wir haben in Wasserlos gewohnt und an einem der schönsten Weinberge im Lu, so hieß diese Gemarkung und so heißt auch unser Lieblingswein. Mir läuft geradezu das Wasser im Mund zusammen, wenn ich es sehe. Wasserloser Lu-Männchen. Ich stell's mal hier vorne. Passt ja eigentlich auch dazu, wasserloser Lu-Männchen. Liebe Gemeinde, dass das Christentum und der Glaube nichts mit blutleeren Dogmen zu tun hat, das wird spätestens deutlich, wenn man das Alte oder Neue Testament mal auf den Begriff Wein oder Weinberg untersucht. Allein 206 Mal kommt das Wort Wein vor und 52 Mal Weinberg. Nun, wir alle wissen um den Missbrauch von Wein. Aber der Missbrauch einer Sache führt natürlich nicht das Schöne und führt nicht über das Schöne hinweg, das wir hier finden. Das erste Wunder, was Jesus tut, Johannesevangelium, ist, dass er bei einer Hochzeit für genügend Wein sorgt. Und Ulrike hat, meine Frau, hat eines Tages, ich glaube, es war hier in Gnadenthal bei einer Predigt einmal gesagt, Jesus wusste schon, warum er das Abendmahl mit Wein einsetzt und nicht mit Kamillentee. Und wenn das Predigtwort heute schon dieses Gleichnis von den bösen Weingärtnern erzählt, dann ist es interessant, dass diese Wortwahl mit dem Weinberg und der Bau eines Kelters, eines Turms, wir ganz genau wiederfinden in dem, was wir in der Lesung gerade gehört haben von dem Weinberglied. Da geht es um dieses wunderbare, wertvolle Gut des Weinberges. Und das Schöne und Einzigartige ist eben ein Weinberg, weil er so einen wunderbaren Wein produziert. Er gibt sozusagen unserem Leben den Geschmack. Der Wein ist ein Stück mehr an Leben, nicht nur Wasser. Es ist eben ein Weinberg, kein Kartoffelacker, kein Kaufhaus oder kein Tempel oder ein sakrales Gebäude. Nein, ein Weinberg ist lebendig. Hier kann was wachsen, hier ist etwas in Bewegung. Halten wir einmal inne. Die Negativschlagzeilen dieser Tage schlagen sich bei mir, ich denke bei vielen, bei Ihnen auch auf das Gemüt. Kann das Weinberghafte meines Lebens, unseres Lebens, auch noch Bedeutung haben ohne dass wir uns gleich dafür schämen müssen, dass es uns gut geht, dass wir daran denken können, was uns geschenkt ist. Auskommen, Feste, Freunde, Liebe, die Tiere. Und dieses Innehalten über das, was uns geschenkt ist, und der Weinberg ist ein Symbol für das Volk, aber auch für jeden Einzelnen, dieses Innehalten kann uns führen auf die Spur dessen, dem wir all das verdanken, dem Eigentümer des Weinbergs. Die Psalmen sind eigentlich ein einziges Lob auf diesen Eigentümer. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So hier in Jesaja 5, also was wir zuerst gehört haben, geht es um das Volk Israel. Eine Kelter wird gegraben, Steine werden entfernt, ein Turm in die Mitte, alles genau so, wie es auch letztlich beim Gleichnis von Jesus erzählt wird. Dabei sehen wir die enge Verflechtung von Altem und Neuen Testament. Was aber das Entscheidende ist, finde ich, denn der Weinberg des Herrn ist das Haus Israel, die Männer von Juda, sie sind die Pflanzung seiner Lust. Die Pflanzung seiner Lust. Das ist die Einheitsübersetzung und Luther übersetzt Judas Pflanzung, an der sein Herz hing. Mit Sorgfalt und Liebe errichtet der Weinbergbesitzer seinen Weinberg. Und das ist die Botschaft, die sich durch das Alte und Neue Testament zieht. Ihr seid Gottes geliebter Weinberg. Ihr seid seine geliebten Menschen, jeder Einzelne. Und wie ein Weinberg eines Tages wunderbare Trauben, einen köstlichen Wein bringt, so seid ihr berufen, Früchte der Liebe zu bringen. Ja, liebe Gemeinde, so ist es gedacht. Was für ein großartiges Gleichnis könnte es sein, wenn es der Wirklichkeit entsprechen würde. Ihr habt natürlich gerade nicht widersprochen, als ich vorhin sagte, das Innehalten und Nachdenken über die Schönheit des Weinberges, das uns geschenkt ist, kann uns auf die Spur dessen bringen, dem wir das alles verdanken, dem Eigentümer. Könnte uns auf die Spur bringen. Wie anders ist die Realität, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. So drückt es das Gleichniswort aus und führt uns schlagartig wieder in die Passionszeit zurück. Weil der Weinberg eben nur schlechte Früchte bringt, in Jesaja 5, lässt der Besitzer ihn verwildern, überlässt ihn sich selbst. Der Zaun wird abgerissen. Keine Früchte, kein Dank, kein Lob für das anvertraute Gut, sondern in einem Wortspiel. Die Früchte sollten Früchte der Liebe, der Gerechtigkeit sein. Aber er hoffte auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Rechtsverleih, da war Hilfegeschrei. Und in dem Gleichnis Jesu finden wir Unterschiede und Besonderheiten im Blick auf diese Analyse der Wahrheit, wie es eigentlich ist. Im Gleichnis von Jesus sind nämlich Früchte da. Bei Jesaja 5 keine Früchte. Aber die Pächter wollen den Anteil nicht an den Eigentümer herausrücken. Sie erkennen den Eigentümer überhaupt nicht an, das ist noch viel tiefgreifender. Sie halten alles für ihren Besitz, ihr Eigentum, das Ergebnis ihrer Leistung. Während im Weinberg liegt, in Jesaja 5 sozusagen, der Weinbergbesitzer uneingeschränkte Handlungsvollmacht besitzt und eine Strafmaßnahme anordnet, kommt hier eigentlich ein hochmoderner Gedanke zum Tragen. Uns hat irgendein Eigentümer überhaupt nichts mehr zu sagen. Er kann seine Boten schicken, wie er will. Dass die uns anvertraute Welt einen Eigentümer, einen Schöpfer hat, ist vielfach für uns nicht leicht zu glauben, aber für einen Großteil der Menschen heute überhaupt keine Realität mehr. Die gängige Meinung ist, was wir sind und haben, das haben wir uns selber geschaffen. Das lassen wir uns von niemandem streitig machen. Es ist unsere Leistung. Ein Zaun, der an Europas Außengrenzen steht, ist dafür nur ein äußeres Zeichen. Absicherung von Wohlstand und Eigentum. Die Wahrheit des Liedes, wir sind nur Gast auf Erden und haben hier keinen Stand, wird nicht gesehen. Welt ohne Eigentümer. Wohin steuert eine Welt, die ihren Eigentümer, ihren Schöpfer nicht mehr akzeptiert? Wie fürchterlich die Vorstellung. Gebote werden nicht mehr gehalten. Die Erde zu bebauen und zu bewahren, den Nächsten zu lieben, wird genauso zu den Akten gelegt wie der Schöpfer und Gott selber. Umso mehr berührt es mich, vor allen Dingen an dem Gleichnis Jesu, zunächst einmal im Unterschied zum Weinberg liegt, mit welcher Geduld der Weinbergbesitzer einen Boten nach dem anderen schickt und eine Demütigung nach der anderen zulässt, hinnimmt, die an Brutalität zunimmt. Der erste wird ja nur geschlagen. Der zweite heißt, schlagen ihm auf den Kopf. Im dritten heißt es, sie töten ihn. Und es kommen noch weitere. Liebe Gemeinde, wozu sind wir Menschen in der Lage, wenn es um den Besitz geht und um Macht? Unzählige Prozesse werden geführt in Sachen Erbangelegenheiten. Wir können uns da selber nicht rausnehmen. Und dabei wird im Gleichnis nur ein Anteil von den Früchten erwartet. Also ein berechtigtes Anliegen des Eigentümers, ein Rechtsanspruch, dem soll Gerechtigkeit widerfahren. Hoffte auf Rechtsspruch, Rechtsbruch, Gerechtigkeit, Geschrei und Schlechtigkeit, sagt Luther. Und natürlich ist dieses Gleichnis sozusagen wie eine komprimierte Geschichte des Volkes Israel. Wie viele Propheten wurden geschickt im Alten Testament, die diese eine Botschaft hatten, Recht und Gerechtigkeit. Wie Micha sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So eine klare, einfache Botschaft der Propheten. Und was geschieht mit ihnen? Den Löwen vorgeworfen, in die Zisterne geschickt. Sie werden auch nicht angenommen. Und so ist es die Frage im Weinberg liegt, was soll man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe, während ich darauf wartete, dass er Frucht bringe, heißt es jetzt im Weinberg liegt. Und auch da finde ich Geduld. Ich warte, Gott wartet auf seine Menschen. Und dass diese Geduld Ausdruck seiner Liebe zum Weinberg ist, wird unübersehbar deutlich am Schluss. Er schickt seinen geliebten Sohn. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn nicht scheuen. Und damit ist dieses Gleichnis auch gewissermaßen eine komprimierte Geschichte, nicht nur des Judentums, auch des Christentums. Die Sendung seines Sohnes Jesus Christus in die Welt ist Ausdruck der Liebe zu seinem Weinberg. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber das Gleichnis zeichnet zugleich das Schicksal Jesu nach. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11. In ihrem Wahn und ihrer Gier nach dem Weinberg töten sie den geliebten Sohn des Weinbergbesitzers. Jetzt sind wir mitten in der Passionszeit. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbe unser sein. In seiner Liebe und Geduld schickt Gott das Kostbarste, was er hat. Jesus von Nazareth seinen Sohn. Auch er mahnte und predigte, rief laut und unbequem zur Umkehr. Seine Botschaft fasst alle Botschaft der Propheten im Doppelgebot der Liebe noch einmal komprimiert zusammen. Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, darin ist alles erfüllt. Es geht nicht um unzählige religiöse Gesetze zu erfüllen, sondern sie sind erfüllt mit Menschenliebe und Ehrfurcht vor jedem Leben, mit Frieden und Gerechtigkeit. Damit ist Jesus selber die Liebe Gottes in Person. Und an ihm stoßen sich die Menschen bis heute. Gerade viele Religiöse fürchten um ihre bisherige Position, ihre Macht, ihren religiösen Besitz, um alles, was sie bisher für richtig gehalten haben. Galt die Liebe Gott und die Geduld Gottes nach ihrer Sicht doch nur ganz bestimmten Menschen, den Reinen, den Gesetzestreuen, so weitete Jesus diese Liebe Gottes auf. Und so ist es schließlich ein Psalmwort. Wir sehen darin wieder die enge Verbindung von Altem und Neuem Testament. Das ist das Weinberglied, Neue Testament, ein Psalmwort, was letztlich diese Realität deutet. Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, ist ein Wunder vor unseren Augen. Was ist dieses Wunder? Und ich denke, das gilt es zu betonen in diesen Zeiten. Das Wunder ist, dass der Stein des Anstoßes, der Anstoß erregte, den man verstoßen hat, ja getötet hat, weil er die bedingungslose Liebe zu Gott und den Menschen predigte, Frieden und Gerechtigkeit, dass seine Stimme und sein Geist bis heute nicht verstummt ist. Nach seinem Ende am Kreuz folgte ein neuer Anfang. Das Leben, die Liebe hat gesiegt. Das heißt, Besitzgier, Machthunger, Kriegstreiberei, Rassenwahn, schreckliches Unrecht, das uns alle bedrückt, werden niemals das letzte Wort behalten. All diese Steine, die Propheten und Mahner bis in die heutige Zeit sozusagen in die Welt gebracht haben, die um des Evangeliums und der Liebe willen ihr Leben lassen mussten, all diese Steine des Anstoßes sind die Steine, mit denen Gott seine neue Welt baut. Jesus Christus ist der Schlussstein, der das Gewölbe zusammenhält. Alles fing an mit der Weinbergerfahrung. Sie erinnern sich noch an das Lu-Männchen und der Wein mit Weinberg, ein Schlüsselwort in der Bibel. Symbol für Lebensfreude, Lebensfülle, alles, was uns geschenkt ist. Und doch haben beide Gleichnisse etwas Ernstes für mich. Gleichnisse haben ein Merkmal. Sie wollen involvieren. Sie wollen mich und dich in die Geschichte hineinholen, sodass die Frage auch an mich gestellt ist. Was hätte es für meinen Weinberg noch gegeben, das ich ihm nicht getan hätte? Oder bei Markus, was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer vernichten. Die Hörer des Gleichnisses mussten für sich selber, und wir müssen es auch, eine Antwort finden. Das macht die Gleichnisse extrem spannend. Sie predigen nicht Moral, sondern sie wollen zur Selbsterkenntnis führen und damit geradezu Widerstand erzeugen. Jesus war kein Leisetreter. Und die Reaktion seiner Zuhörer wird uns ja überliefert. Bei ihnen haben die Gleichnisse gewissermaßen ihr Ziel erreicht. Die Aussage hat sie getroffen. Die gestellten Fragen haben sie beantwortet. Da heißt es, daraufhin hätten sie Jesus gerne verhaften lassen. Aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Wir sind alle Pächter dieser Erde und unseres Lebens. Wir sind Gäste auf Erden. Die Welt und unser Leben und all unsere Lieben sind uns lediglich geliehen. Ebenso alles, was wir unseren Eigentum unseren Besitz nennen. Doch das muss uns keine Angst machen, wo wir im Kommen Jesu und im Glauben an ihn die Liebe und die Geduld Gottes erfahren. Und dabei dürfen wir Arbeiterinnen und Arbeiter, aber auch Genießerinnen und Genießer in seinem Weinberg sein und immer darin Freude und Erfüllung erfahren, unsere Früchte mit anderen teilen, unseren Anteil am Reichtum, an Liebe, an andere weitergeben und damit letztlich an dem zurückgeben, von dem alles kommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.